Verstehen,
analysieren,
lesen,
graben, untersuchen,
spiegeln,
erklären,
entschlüsseln,
beobachten,
entdecken,
informieren,
messen,
experimentieren,
zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.
Und dazu willkommen, sagt Thomas Prinzler zur allerersten Ausgabe des Podcasts von BR50. Das ist die Initiative renommierter Wissenschaftseinrichtungen in Berlin. Zu denen gehören Helmholtz, Leibniz und Max-Planck-Institute, aber auch die Ressortforschung des Bundes und andere Institute, die in der Hauptstadtregion forschen. Und zwar an Themen, die wichtig für uns sind und die unser aller Leben etwas besser machen können. Darüber wollen wir in unserem Podcast reden, über Mobilität, Medizin, Diversität oder künstliche Intelligenz, und das ist unser Thema heute.
Ach du lieber Gott.
Die beste Definition fand ich immer, Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen.
Die biologische Intelligenz oder die menschliche Intelligenz ist auch nicht besonders gut definiert.
Dass sich das immer ändert, dass der Begriff absolut problematisch ist.
Ich glaube, das Einfachste ist einfach wirklich die Zirkelerklärung zu sagen, ist dann, wenn Computer Dinge tun, für die man bei einem Mensch oder bei einem Tier sagen würde, das ist eine Leistung, die Intelligenz braucht.
Das ist demokratisch relevant. Ne? Wer kontrolliert erstens die Daten, über die diese Unternehmen verfügen. Zweitens, wer kann eigentlich sie dabei beobachten, diese Firmen, was sie tun?
42. So lautet die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, die der Supercomputer Deep Thought in Douglas Adams' Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis gab. Er brauchte dafür 7,5 Millionen Jahre. In Frank Schätzings furioser Zukunftsdystopie, die Tyrannei des Schmetterlings, beherrscht eine Superintelligenz die Welt. Positive Zukünfte beschreiben eine Welt, in der Verkehrs-, Umwelt und der ganze Rest sich in Wohlgefallen aufgelöst haben, dank künstlicher Intelligenz. Aber wie intelligent ist die KI im Jahr 2022 wirklich? Was kann sie und was sollte sie nicht dürfen? Rettet die künstliche Intelligenz die Menschheit vor ihrer natürlichen Dummheit? Und wie erkennen wir sie? Wer bist du, Mensch oder Maschine? Darüber reden wir jetzt im BR50 Podcast Berlin Research. Ich freue mich auf das Gespräch mit Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dort sind wir auch zu Gast. Willkommen. Dabei ist Dr. Aljoscha Burchardt, Computerlinguist, stellvertretender Standortsprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, DFKI, in Berlin.
Hallo.
Und willkommen auch Dr. Thomas Müller, er ist Postdoc am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Forschungsbereich Mensch-Maschine. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und fangen wir mal, sagen wir mal, ganz einfach an, am Anfang, ehe wir von künstlicher Intelligenz reden. Was ist eigentlich Intelligenz?
Ach du lieber Gott, Sie gucken mich so an, als müsse ich damit anfangen. Auf diese Frage bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich finde, da ist Aljoscha vermutlich der bessere Ansprechpartner dafür.
Ja, das ist super. Wir steigen direkt in das Problem ein. Schon die biologische Intelligenz oder die menschliche Intelligenz ist auch nicht besonders gut definiert. Es gibt die kognitive Intelligenz, es gibt die emotionale Intelligenz, die sogenannte Handlungsintelligenz, Bauernschleue, hat man sie früher genannt. Und was ich immer interessant finde, das, was wir nehmen, um Intelligenz zu messen, diese Intelligenztests, von denen wissen wir auch, dass die nur ganz bestimmte Aspekte von Intelligenz, Kombinatorik oder ein bisschen, was weiß ich, Algebra, Mathematik abtesten und dass die in anderen Gebieten dieser Welt überhaupt nicht so gut funktionieren wie hier, wo die Leute andere Schulinhalte haben, was aber nicht heißt, dass diese Leute dümmer oder weniger intelligent sind. Also ein sehr problematischer Begriff.
Ja, absolut. Also die Psychologen selbst sind sich auch nicht einig, wirklich, würde ich sagen, wie man das am Ende definieren sollte. Und die beste Definition fand ich immer, Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen. Und das ist, glaube ich, noch das Wahrste, was man im Endeffekt sagen kann. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht eine generalisiertere Intelligenz gibt, je mehr man eben testet und aggregiert. Aber das sind halt immer nur, wie soll man sagen, Annäherungen.
Okay, dann kommen wir zu dem draufgesetzten, noch viel schwierigeren Problem in Kürze. Was ist dann künstliche Intelligenz?
Da gibt es jetzt so eine verallgemeinerte Erzählung. Erstens, dass sich das immer ändert, dass der Begriff absolut problematisch ist, weil er Dinge impliziert, die die heutigen Verfahren nicht können oder den Erwartungen nicht gerecht werden. Und natürlich gibt es eine Erzählung darüber, wie wir dazu gekommen sind, das, was heute praktiziert wird, als künstliche Intelligenz zu beschreiben.
Ich glaube, das Einfachste ist einfach wirklich die Zirkelerklärung zu sagen, ist dann, wenn Computer Dinge tun, für die man bei einem Mensch oder bei einem Tier sagen würde, das ist eine Leistung, die Intelligenz braucht. Ja, das ist wirklich nur eine Zirkelerklärung, sie ist sehr einfach. Zwei Dinge, die man vielleicht tun kann, man kann sich den Unterschied zwischen schwacher und starker künstlicher Intelligenz anschauen und man sollte auf der anderen Seite vermeiden, das mit maschinellem Lernen gleichzusetzen. Das wird häufig in der Öffentlichkeit so getan, das ist sozusagen ein häufiger Verwechsler, das sollte man vielleicht an der Stelle mal sagen, das ist also schwierig.
KI umgibt uns, ist omnipräsent im Handy, im Navi, auch in der Waschmaschine. Und sie nervt uns als Sprachassistentin bei Serviceanrufen. Da erkenne ich sie schnell, zweifle aber an der Intelligenz dieser KI. Wie und woran erkenne ich sie also? 1950 gab es dazu bereits eine Idee. Hören wir mal.
Turing-Test, der. Ein nach dem britischen Informatiker Alan Turing benannter Versuch, um herauszufinden, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Dabei führt ein Mensch schriftlich und anonym eine Unterhaltung mit zwei Partnern, wobei der eine ein Mensch und der andere ein Computer ist. Wenn er am Ende nicht unterscheiden kann, wer Mensch und wer Maschine ist, gilt der Test als bestanden. Computer haben ein Denkvermögen.
So, dann klingt ganz einfach. So einfach ist es.
Ja, überhaupt nicht. Also das Problem ist, es gibt unendlich viele Abwandlungen von diesem Design. Und was Sie jetzt uns hier präsentiert haben, das ist quasi die ursprüngliche Idee von Turing. Also in erster Linie sind sich die Leute schon nicht einig, welchen Test genau man denn machen müsste, um diese Intelligenz zu beweisen. Das ist das eine große Problem, was ich sehe. Und das zweite Problem ist, selbst wenn dieser Test bestanden wird, ist nicht klar, ob das Intelligenz darstellen würde für die Maschine.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass sehr viele Leute, die an diesen Verfahren arbeiten, den Begriff künstliche Intelligenz vermeiden und ihn grundlegend ablehnen, gerade wegen der Implikationen, etwa der Vergleich zum menschlichen Vermögen. Und da muss man ja sagen, entsprechen diese Maschinen überhaupt nicht dem, was Menschen können, nämlich zum Beispiel kreativ sein, kausale Verknüpfungen herstellen, und vieles andere mehr.
Das ist ein guter Punkt, wenn ich da einhaken darf. Eigentlich wollen wir ja die Welt so gestalten, dass Maschinen und Menschen sich ergänzen. Ja, also wir ist eigentlich nicht das Ziel, in der Maschine den Mensch mit all seinen Schwächen und Fehlern nachzubauen und genauso zu wirken, sondern die Maschinen sollen ja Sachen tun, die wir als Menschen nicht können, zum Beispiel im Internet nach Inhalten suchen, die schönen Websuchmaschinen. Das sind künstliche Intelligenzsysteme, ganz mächtige Systeme, die wir alle seit Jahrzehnten fast inzwischen verwenden, aber als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Ohne die könnten wir das Internet nicht verwenden. Das ist wunderbar. Das hat aber überhaupt nicht den Grusel und überhaupt nicht sozusagen das Gänsehautgefühl, was viele Leute bei dem Begriff künstliche Intelligenz noch umgibt, was so ein bisschen aus den Science-Fiction-Filmen der 80er Jahre stammt. Und daher finde ich auch diese Idee, sich diesen Begriff nicht immer so prominent anzuschauen, sondern sich die einzelne Anwendung anzuschauen. Was möchte ich damit eigentlich erreichen? Das ist dann die interessantere Frage, also die soziale Einbettung von Technologie.
Und damit sind wir bei Ihnen, Herr Müller. Sie sind Psychologe, genauer Psycholinguistiker, erforschen diese Mensch-Maschine-Kommunikation. Wie?
Also im Grunde, also meine Promotion hat basiert auf rein menschlichen Experimenten. Also normalerweise setzen wir zwei Menschen ins Labor und wir erforschen, wie Kommunikation entsteht. Dadurch, dass wir die kommunizieren lassen mit ungewöhnlichen Methoden. Also das können Gestiken sein, das können abstrakte Zeichnungen sein und so weiter. Und das haben wir jetzt erweitert am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, dass wir damit eben auch künstliche Agenten eingebracht haben in dieses Prinzip. Das heißt, die Experimente laufen jetzt so, dass wir einen Mensch jetzt in Online-Experimenten haben und der interagiert entweder mit einem anderen Mensch oder mit einer Maschine und muss raten, ob der Partner der Mensch oder die Maschine ist, aber in ganz, ganz minimalen Interaktionsmöglichkeiten. Also in der ersten Studie, die wir jetzt eben fertiggestellt haben, war das wirklich nur, dass die eine Form in einem Raum bewegen konnten und anhand der Bewegungen mussten die kommunizieren, hey, ich bin der Mensch, zu ihrem Partner. Also wirklich sehr minimalistisch.
Ist im Prinzip sozusagen Turing-Test 2022. Mhm. Was ist eigentlich die größte oder die große Herausforderung bei der KI-Forschung überhaupt? Das Erkennen, wer Mensch oder Maschine ist? Also wie gesagt, bei den berühmten Telefonassistenten merkt man es ja sofort.
Also vor allen Dingen, wenn man irgendwo eine Dienstleistung abfragen will, hat man ja immer den Eindruck, man ist selber Teil des Trainingsverfahrens. Bitte geben Sie Ihre Kontonummer ein, bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Und da muss man das 5-mal machen, weil das System einen nicht versteht und man ist versucht, wieder aufzulegen. Generell, was diese Verfahren heute ja machen, worauf sie spezialisiert sind, ist Mustererkennung, kann man sagen. Sie lernen an Beispielen und werden auf ganz bestimmte Ziele hin optimiert. Und diese Ziele sind häufig viel enger gefasst und trivialer als das, was man üblicherweise über sogenannte künstliche Intelligenz liest. Sie brillieren bei Sachen wie Schach. Und sie tun es gerade deshalb, weil die Regeln, nach denen Figuren bewegt werden, klar definiert und sehr begrenzt sind. Und in solchen Kontexten sind solche Verfahren deutlich besser als der Mensch.
Was in der Forschung vielleicht interessant ist, ist das, was gerade gesagt wurde, die Verfahren, die sehr stark kontrolliert sind, wie solche Dialogsysteme, Telefonbanking oder auch unsere smarten Assistenten, die sind sehr gut verstanden. Ich weiß ganz genau, wie die im Inneren funktionieren. Das sind so ja, Bausteine, die sich da zusammensetzen, Dialoge, die sich da nach vorgefertigten Mustern abspulen. Die sind gut verstanden, aber die Performance ist nicht besonders. Also es macht keinen besonderen Spaß, damit zu interagieren. Auf der anderen Seite, die Systeme, die jetzt mit dem maschinellen Lernen sich schlau machen, wie die Übersetzungssysteme, DeepL oder Google Übersetzer, die eine ganz tolle Performance haben, die unheimlich gut übersetzen können heute, da verstehen wir dann auf der anderen Seite nicht, wie es innen drin eigentlich funktioniert. Also mathematisch sind die Dinger verstanden, aber ich verstehe nicht, wie der Übersetzungsprozess von dem System organisiert wird. Und das sind in der Forschung eigentlich so die interessanten Punkte. Immer dieser Widerspruch zwischen Kontrolle und Performance.
Das große Thema Erklärbarkeit, ne? Weil man denkt ja, wenn man solche Systeme einsetzt, dann will man wissen, nach welchen Verfahren sie selber zu Entscheidungen kommen oder zu ihrem Output. Und wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann fühlen sich Leute beunruhigt.
Nun ist es ja so, dass immer wieder zu hören ist, diese künstliche Intelligenz hat Vorurteile, weil es steckt ja immer sozusagen ein Stück Mensch dahinter, der im schlechtesten Fall 1:1 programmiert, im besten Fall ist praktisch das gesamte maschinelle Lernen mit Vorurteilen versehen, sagen wir es mal so. Wie viel steckt da drin und was ist gegen zu unternehmen?
Tatsächlich in der sozialwissenschaftlichen Forschung heute eins der großen Themen, nämlich die Verzerrungen, die in den Ergebnissen solcher Verfahren produziert werden. Und da sagt die Gegenseite immer, das hängt mit den Trainingsdaten zusammen, weil ja solche Verfahren anhand von Beispielen lernen. Und wenn die schon zu Diskriminierungen neigen, all die Beispiele, die gefunden werden, müssen wir uns nicht wundern, wenn das Output solcher Verfahren die genau reproduziert. Beispiele dafür kennen wir ja aus dem Bereich von Einstellungsverfahren, wo bestimmte KandidatInnen benachteiligt bzw. bevorzugt werden. Und das hat dann mit der Historie all der Fälle zu tun, mit denen diese Systeme trainiert worden sind.
Ja, das ist ganz richtig. Also das Ziel muss eigentlich da sein, fairere Trainingsdaten in der Perspektive zu finden. Allerdings ist gleichzeitig, soweit ich gesehen habe, auch so, dass tatsächlich die automatisierten Verfahren dann trotzdem oft fairer sind. Obwohl sie Vorurteile haben, die aus den Trainingsdaten kommen, sind sie trotzdem objektiver und das liegt einfach daran, ja, Objektivität, Automatisierung und so weiter.
Die Aufgabe ist natürlich in einem interdisziplinären Kontext, sich erstmal zu überlegen, wie hätten wir es denn gerne,
was ist fair?
Ja, wenn bei einem Bewerbungsverfahren in einer Firma, in einem Krankenhaus oder in einem Ingenieursbetrieb, da will man andere Verhältnisse von männlichen und weiblichen Bewerberinnen erwarten und für fair halten. Das muss man also erstmal definieren. Dann muss man die passenden Trainingsdaten dazu bauen. Wenn man sie nicht findet, kann man sie vielleicht synthetisch erzeugen oder durch Anonymisierungsverfahren das Geschlecht ändern. Dann vielleicht ein paar Tricks anwenden und dann natürlich die Frage, wie prüfe ich am Ende, wie teste ich, ob das, und zwar nicht nur das System im engeren Sinne, sondern das System in seiner Anwendung, also der soziotechnische Kontext als Ganzes, ja, die Abteilung, die das System verwendet, ob die insgesamt ein faires Ergebnis erzeugt. Das ist sehr ein langer Prozess, interdisziplinär und schwierig, aber das ist eben auch das Spannende gerade. Das sind die Punkte, wo wir jetzt dran arbeiten.
Insofern ist das ja auch eine Chance, dass man im Endeffekt sich erstmal explizit bewusst machen müsste, was will man eigentlich haben.
Also ich habe vor ein paar Jahren von einer Untersuchung gelesen, wo das Ergebnis darin bestand, dass Fairness selbst ein abstraktes Ziel ist, das gar nicht zu erreichen ist. Und da ging es um ein System namens Compass, das Richter bei der Urteilsfindung unterstützen soll. Und in dem Fall ging es um die Rückfallwahrscheinlichkeit von Verurteilten. Und alle Fairnesskriterien, die man da anwenden konnte, wurden nebeneinander gestellt mit dem Ergebnis, dass es ein faires Urteil nicht geben kann, sondern immer nur relativ zu anderen Urteilen. Und das finde ich persönlich als Sozialwissenschaftlerin sehr interessant, dass wir viele Begriffe, die uns ganz vertraut sind, im Kontext von Maschinenlernverfahren in Frage stellen und nochmal neu aufrollen. Wir hinterfragen also auch Bewertungskriterien, mit denen wir Menschen wie Maschinen beurteilen. Und das, diese Art von Reflexivität, die wir hier an den Tag legen, die gefällt mir gut.
Die Systeme geben uns die Möglichkeit, über Dinge, die wir schon immer so aus dem Bauch heraus gemacht haben, neu nachzudenken. Ein anderes Beispiel, was vielleicht interessant ist, ist Navigation. Das ist im Prinzip total triviale Technologie, diese Navigationssysteme. Aber wenn du plötzlich alle 60 Millionen Autos in Deutschland steuern kannst, welche Route die angezeigt bekommen und welche Route sie höchstwahrscheinlich auch fahren, hast du plötzlich eine Macht in der Hand, einen Gestaltungsspielraum. Was passiert mit den Innenstädten, was passiert mit den Landstraßen, was passiert mit den Autobahnen? Diesen Gestaltungsauftrag anzunehmen, als solchen zu erkennen und auszufüllen, das ist die Aufgabe, die wir als Gesellschaft jetzt haben.
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben? So fängt Goethes Zauberlehrling an. Ausgang ist bekannt. Droht uns, schließt hier an, droht uns der Kontrollverlust auch bei der KI? Bots, Google, Facebook, Social Scoring in China, um nur einige Beispiele zu nennen.
Bisher sagt, dass diese Gegenüberstellung von Maschine auf der einen und Mensch auf der anderen Seite wirklich verfehlt ist und ein falsches Bild davon hat, wie diese Systeme arbeiten und vor allen Dingen zum Arbeiten gebracht werden. Es ist doch enorm viel menschliche Leistung erforderlich, um diese Systeme zu trainieren und sie zum Einsatz zu bringen und mit ihnen täglich zu arbeiten. Es geht eigentlich immer um eine Kombination von Mensch und Maschine.
Also meine Angst an der Stelle ist nicht die des Kontrollverlustes, aber was wir sehen, die Systeme werden immer, immer besser darin, zum Beispiel Fake-Bilder zu erzeugen, einfach Landschaften oder Situationen als Bild zu erzeugen, die es so gar nicht gibt, oder Gesichter zu erzeugen oder auch Texte zu erzeugen, die kein Mensch geschrieben hat, die aber wie ein vom Mensch geschriebener Text aussehen. Und diese Bilder, Videos und Texte, die kommen natürlich nun langsam ins Internet und sie werden immer schneller kommen. Das heißt, im Moment ist das Internet noch eine menschlich gepflegte Ressource. Jeder Text, der dort steht und jedes Bild, was dort abgelegt wurde, haben Menschen gemacht. Natürlich auch böse Menschen, die auch Sachen gefälscht haben, aber es ist letztendlich alles menschlich kuratiert. Und je mehr synthetische Inhalte wir da jetzt daneben stellen, umso schwieriger wird es später, wenn wir neue Systeme trainieren, die dann wieder auf Bildern aufsetzen oder auf Texten aufsetzen, die, wo wir vielleicht nicht mehr wissen, ob die von einem Menschen oder von einem System kamen. Das ist vielleicht kein Riesenproblem, kann aber zu einem werden, was eben die Qualität dann zukünftiger Systeme betrifft.
Also ist KI demokratiegefährdend? Mal überspitzt, das, was Journalisten natürlich auch gerne machen.
Also ich würde es nicht so einseitig sehen wollen. In Deutschland ist es ja so, dass wir gerne die Risiken in den Vordergrund stellen. Und wenn man sich so die Forschung anguckt, dann zielt sie tatsächlich überwiegend auf die Beschreibung von Risiken. Aber man kann sich ebenso gut vorstellen, dass wir diese Verfahren zur Unterstützung von Demokratie einsetzen. Zum Beispiel in der Aufbereitung von Wissen, das wir benötigen, um informiert entscheiden und auch debattieren zu können. Aber auch zum Beispiel zur Unterstützung von Diskursen. Wenn man sich heute im Internet bewegt, muss man ja sagen, dass es immer zufälliger wird, welche Informationsquellen man eigentlich sieht, welche Debatten man sieht etc. Und da könnte man sich schon Assistenzsysteme vorstellen, die wirklich auch hilfreich sind, um die öffentliche Willensbildung zu unterstützen.
Also ganz kurz Stichwort Barrierefreiheit kann man vielleicht noch dazu geben. Ja, man kann dann Inhalte auch in leichter Sprache Leuten zugänglich machen, mit maschineller Übersetzung eben auch noch mehr Leute in den Diskurs reinholen, die heute völlig ausgeschlossen sind.
Also die Problematik online, die ich mehr sehe, ist einfach die Fülle an Informationen. Und genau, die KI hat dann sowohl die Chance als auch die Problematik, dass es eben eher um eine Suche geht in einem großen Informationspool und dass man sich gar nicht mehr umschauen kann. Und je mehr automatisierter, vielleicht auch synthetischer Content dann eben dazukommt, desto schwieriger wird diese Suche.
würde mir für Journalisten vorstellen, dass sie sich ganz tolle KI-Systeme bauen oder gemeinsam kollektiv holen, um dann eben den Leuten über die Printmedien, über die traditionellen Medien zu berichten, was in den sozialen Medien und was im Internet gerade diskutiert wird. Journalisten verstehen sich heute immer noch, glaube ich, so ihre Hauptaufgabe ist, DPA-Meldungen abzuschreiben, dass irgendwo in Spanien ein Bus umgefallen ist. Das fände ich zum Beispiel eine absolute zukunftssichere Aufgabe für Journalistinnen. Nimm dir ein tolles KI-System und erkläre, was gerade passiert.
Aber eine Voraussetzung dafür wäre natürlich auch, dass die Menschen in einem Land selber mehr Einfluss auf die Gestaltung ihrer KI-gestützten Informationsquellen etc. gelangen. Bisher ist es ja so, dass das häufig sehr opak ist. Wir gar nicht wissen, wo Informationen herkommen und wer die aufbereitet hat. Und was ich mir wünsche, sind in der Zukunft Interfaces, die uns auch als Menschen empowern, wenn man so will. Dass wir also solche doch sehr starken Systeme auch selber gestalten können.
Herr Burchert, Sie schreiben, wir stehen an der Schwelle zu einem neuen digitalen Gesellschaftsvertrag, das knüpft da ja an, der angenommen werden müsse. Was meinen Sie genau damit? Wie müssen wir umgehen mit der KI in der Zukunft?
Digitalisierung und KI begegnen uns in allen Lebensbereichen und relativ stark und können eben auch relativ stark beeinflussen, was wir tun. Und wir können, wenn wir falsch mit ihnen umgehen, auch viele Fehler machen und Dinge auch schlecht machen und unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und es fängt an in der Schule. Wir müssen eben digitale Bildung dort einführen, was eben nicht nur heißt, man kauft iPads und legt die auf den Tisch, sondern man muss eben gucken, wie bringt man das in den Fachunterricht ein als Inhalt, eine Wettersimulation in Erdkunde oder ein automatisch generierter Vokabeltest in Englisch, aber auch im Informatikunterricht, um unter die Haube zu gucken, wie funktioniert so ein Lernalgorithmus eigentlich wirklich. Da könnte man zum Beispiel anfangen und es müssen aber wirklich alle Leute den Gestaltungsauftrag annehmen. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen zickig, wenn immer diese MINT-Debatte geführt wird, dass wir alle Mädchen jetzt sozusagen zur Informatikerin machen wollen. Nein, ich bin eigentlich der Meinung, die Informatik muss eben auch zur Krankenpflegerin und zur Erzieherin kommen. Es muss auch andersrum passieren. Wir müssen alle Leute in den Zustand versetzen, zu verstehen, mit welcher Technologie sie interagieren und wie Jeanette Hofmann gesagt hat, diesen Gestaltungsauftrag auch anzunehmen, was Verbesserungen, Training der Systeme anbetrifft. Da müssen wir alle Leute mit ihrem Fachwissen mithelfen.
Da sind wir ja in der Zukunft. Also wo geht's hin, auch um die positive Seite zu beschreiben? Zur negativen Seite komme ich nochmal, aber erstmal diese positive Seite.
Also was wir sehen können, ist, dass KI-gestützte Verfahren sich tatsächlich zu einer Querschnittstechnologie entwickeln. Sie werden überall eingesetzt werden. Man sieht jetzt auch, dass sie in solchen Arbeitsbereichen zum Einsatz kommen, die bisher eher digital fern sind, ne, die Polizeistation, tatsächlich der Pflegebereich, die Grenzkontrolle, überall werden diese Verfahren zum Einsatz kommen und deshalb ist jetzt so wichtig, wie eigentlich die Schnittstelle zwischen Technik und Menschen gestaltet wird und mit welchen eigenen Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten wir denen auch begegnen können.
Naja, zur Arbeitswelt eher habe ich noch eher den Gedanken gehabt, naja, es wird sicherlich mehr und mehr Automatisierung auch geben und Stellen werden auch ersetzt werden durch Digitalisierung und so weiter, aber gleichzeitig schafft es natürlich auch Stellen und das ist halt ein Wandel, wie viele andere Wandel vorher auch in der Arbeitswelt im Endeffekt.
Noch eine Zahl, bis 2030 gehen 40% der Leute im öffentlichen Dienst in Deutschland in Ruhestand. Ja, manchmal wird so nach dem Motto agiert, naja, die paar Jahre können wir noch mit der Umlaufmappe machen und dann kann die Nachfolgegeneration ja sich an die Digitalisierung machen. Ein Riesenproblem. A, sind die jungen Leute oft selber nicht gut digital ausgebildet, B, sind sie zu wenige, sollen den Laden am Laufen halten, haben keine Ahnung von den Prozessen, von den Kundinnen und sollen noch die Digitalisierung durchführen. Das heißt, wir müssen jetzt die Digitalisierung als Generationsprojekt verstehen, müssen unser ganzes gesamtes Wissen, was wir jetzt noch in den Betrieben und in der Verwaltung haben, das muss jetzt in die Systeme gegossen werden. Die müssen jetzt gebaut, getestet, vielleicht auch verworfen und neu gebaut werden. Diesen Prozess müssen wir tun. Aber den Kopf jetzt in den Sand zu stecken und zu sagen, nach mir die Digitalisierung, ist, um es mal ganz frank und frei zu sagen, eigentlich asozial.
Dazu gehört aber natürlich auch, dass die Menschen auch die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie auch selber die Zeit haben zu verstehen, dass sie damit spielen können etc. Ich habe es gestern gemerkt, ich musste eine neue Software installieren und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie viel Zeit es mich kostet, zu verstehen, wie ich zum Beispiel die Benachrichtigungstöne ausschalten kann. Das ist nur ein triviales Beispiel, aber das waren 2-3 Stunden, die ich nicht auf dem Radar Radar hatte und die ich jetzt plötzlich freischaufeln musste. Und das müssen wir uns vorstellen, dass das in allen Arbeitsbereichen wiederholt der Fall sein wird, dass Leute ganz viel Zeit brauchen, weil sonst sind sie nur genervt. Aber ich wollte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal was zu dem, was ich eben sagte, zu den Interfaces. Man stelle sich so einfache Empfehlungsalgorithmen vor, die wir zum Beispiel kennen, wenn wir Netflix oder Spotify oder sowas nutzen. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, differenziert auf diese Systeme zu reagieren und zu sagen, mehr davon, weniger davon oder in diesem Kontext um diese Uhrzeit das und abends aber jenes. Das wäre aber erforderlich, damit wir erstens mehr Gestaltungsspielräume kriegen und diese Systeme gleichzeitig auch besser lernen können, was wir eigentlich wollen. Diese Art von Interaktion ist überhaupt nicht vorgesehen, jedenfalls in den Bereichen, wo Konsumentinnen und Bürgerinnen auf AI stoßen. Und das würde ich mir wünschen.
Aber das ist aus Forschungssicht nochmal vielleicht ein Satz, ist das auch kein, auch gar kein böser Wille, sondern das ist auch in der Forschung natürlich eine ganz spannende Aufgabe. Das geht in die Zukunft der KI, die sogenannten kognitiven Systeme, wo wir Lernen und Wissen zusammenbringen wollen. Ja. Im Moment sind die Systeme so, sie lernen einmal, dann können sie was ganz toll. Wir verstehen die Innereien nicht und wir können es nicht manipulieren. Wir können nicht dem System sagen, mach das oder alles besser. Aber das wären genau auch Zukunftsaufgaben der Forschung. Wie können wir diese mit diesen Systemen intellektuell interagieren und sie verändern, wenn sie einmal gelernt haben, aber nicht 100% noch nicht das tun, was wir von ihnen erwarten. Also das ist eben auch, da gehen einfach auch Forschung und Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung können da sehr gut Hand in Hand gehen.
Mein Problem ist da vielleicht auch, wenn wir jetzt von Netflix und so weiter reden, dass die großen Algorithmen eben im Besitz von einzelnen Firmen sind und eben nicht zugänglich sind auch für die Forschung, sondern innerhalb der Forschung der Firmen vielleicht nur bekannt sind. Und da könnte auch ein gesellschaftliches Problem dann im Endeffekt entstehen, dadurch, dass das einfach Blackbox für uns Forscher ist, aber eben in Firmen gehandelt und für Profit im Endeffekt.
Und das ist auch demokratisch relevant. Ne? Wer kontrolliert erstens die Daten, über die diese Unternehmen verfügen? Zweitens, wer kann eigentlich sie dabei beobachten, diese Firmen, was sie tun? Und damit auch das kritisch zur Disposition stellen und sagen, ihr verfolgt Pfad A, aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass man alternative Wege verfolgt und wer entscheidet darüber eigentlich. Diese, finde ich, Fragen sind zu wichtig, als dass man die in der Hand von wenigen 5 Unternehmen sehen will.
Und wenn man sich ansieht, wie wir mit dem Rundfunkrat, mit einem sehr komplizierten und sehr gut funktionierenden Kontrollgremium, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren und auf der anderen Seite halt diese Informationsmedien, die ja vor allem auch die jüngeren Leute nutzen, völlig unreguliert lassen. Ich meine, die EU, wir sind ja dabei, es gibt ja verschiedene Ansätze im Moment, aber es ist eben noch sehr schwierig, dann ist das schon wirklich etwas, wo wir sehr schnell dran müssen.
Also da hätte ich jetzt das ein bisschen konkreter, also weil ich glaube, die Beschreibung ist völlig klar. Die großen Google und Co. sind's. Weder die Forschung noch der Bürger hat da richtigen Zugriff drauf. Wie könnte es denn also aussehen?
Also es gibt jetzt inzwischen zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung wurde so ein Schritt gemacht und jetzt was da von der europäischen Seite dazu kommt, der Digital Service Act, der Digital Market Act, die sehen erste Schritte vor allem der Forschung wie auch dem Regulierer, Monopolkommission, neue Informationsrechte zu geben. Aber diese Sachen sind praktisch noch nicht ausgestaltet. Es ist jedem klar, dass mindestens der Forschung Zugang zu den Verfahrensweisen dieser Systeme gegeben werden soll. Aber was das konkret bedeutet, wer darüber entscheidet, was Forschung ist, welche Fragen legitim sind, wer keinen Zugang hat, unter welchen Umständen man Zugang hat. Wir wollen ja auch nicht Non-Disclosure Acts unterschreiben, sondern publizieren können. All diese Fragen sind noch in der Schwebe. Aber mal jetzt aus wissenschaftspolitischer Sicht ist das eine der großen Fragen in diesem Bereich in den nächsten Jahren. Wie wird der Zugang aussehen, die wir zu diesen Daten bekommen? Bislang ist es ja so, dass die Unternehmen uns faktisch gar keinen Zugang geben.
Auch ohne Zugang kann man aber wissenschaftlich zumindest ein bisschen was machen. Und zwar hat unser Direktor Ead Ravan am Institut vor einigen Jahren ein Paper rausgebracht, Machine Behavior. Und die Idee ist eben, dass wir unsere psychologischen behavioralen Methoden eigentlich auch benutzen können, um diese Algorithmen eben zu erforschen. Und das könnte einerseits ein bisschen helfen, wenn genau der Zugang nicht da ist, zu verstehen, was Facebook, was Netflix, was Twitter eigentlich machen mit den Algorithmen. Natürlich nicht so optimal, wie wenn wir wirklich den Zugang zu den Algorithmen hätten, aber besser als nichts, dass wir die wirklich versuchen zu erforschen, so wie wir das mit menschlichem Verhalten machen würden. Und andererseits kann uns das vielleicht ein bisschen helfen, diese Blackbox ein bisschen zu lüften und zu verstehen. Weil so eine Blackbox haben wir eben genau auch bei menschlicher Kognition schon vorhanden.
Aber die Frage nach der Governance, die gerade Janet Hofmann angerissen hat, die Frage, wer entscheidet dann, was Forschung ist und wer an diese Schnittstellen kann, das haben wir auch viele in der Enquete-Kommission KI des Deutschen Bundestages diskutiert, in der ich ja Mitglied sein durfte. Man kann dann sagen, ja, sollen das staatliche Stellen überwachen? Dann sagt man, in Deutschland wäre man damit vielleicht ganz zufrieden. Wenn man über die Grenze nach Ungarn oder Polen schaut, wäre man damit vielleicht nicht mehr so ganz zufrieden. Oder sollen es Dritte sein? Sollen es staatlich kontrollierte? Soll es eine Stelle sein oder sollen es mehrere sein? Das sind wirklich total spannende Fragen und an die muss man sich jetzt relativ schnell machen, sonst bekommt man noch einfach hoffnungslos zu spät.
Ich komme nochmal auf die Eingangsfrage zu sprechen, wer bist du, Mensch oder Maschine, und auf das Verhältnis und werde da nochmal ganz dystopisch mit zwei Zitaten. Der Schweizer KI-Pionier Jürgen Schmidhuber antwortete auf die Frage nach dem Platz des Menschen in der Zukunft. Zitat: Menschen werden irgendwann nicht mehr die wichtigsten Entscheidungsträger sein. So verlaufe Geschichte in der Evolution. Gab es Vorstufen des Menschen, beispielsweise der Ochsenfrosch. Der Mensch ist klüger, der Ochsenfrosch ist kein wichtiger Entscheidungsträger mehr. Und Christoph von Malzburg, ein anderer KI-Pionier, sagt: Wir werden wie Kinder im Zoo leben. Die künstliche Intelligenz wird als wohlwollender Diktator auftreten und uns wie Kinder behandeln. Und nun?
Ja, das ist in der Tat ein interessantes Thema und da gibt es ja sehr viele Überlegungen inzwischen in dem Bereich, die aus verschiedenen Ecken kommen. Und man kann sie vielleicht zusammenfassen mit der Einsicht, dass der Mensch vielleicht nicht die wichtigste Einheit auf der Erde ist. Ne? Also erstens teilen wir uns die Aufgabe der Weiterentwicklung mit Maschinen, aber gleichzeitig müssen wir auch einräumen, dass die Natur selbst einen gewissen Einfluss darauf nimmt, wie wir künftig leben werden. Was wir der Aufklärung verdanken, nämlich ein Bewusstsein über die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Menschen, das nehmen wir jetzt hier und da ein bisschen zurück, indem wir feststellen, dass wir sehr viel der Technik verdanken, die wir in den letzten 200-300 Jahren entwickelt haben, und dass die Natur selbst auch gewisse Mitsprachemöglichkeiten sich vorbehält. Also wir sozusagen rücken etwas gerade, was vielleicht etwas optimistisch gewesen ist in der Frühzeit der Aufklärung. Das ist aber nicht schlimm, diese Ernüchterung, die finde ich sogar ganz hilfreich. Aber ich denke nicht, dass man daraus schließen sollte, dass die Maschinen die Macht übernehmen.
Es gab vor ein paar Jahren so eine Streitschrift von Schmidt-Salomon, Keine Macht den Doofen, wo er von Schwarmdummheit spricht. Ja, also während es bei Insekten, bei Bienen oder so ist, jeder Einzelne ist nicht besonders schlau, aber als Schwarm agieren sie toll, ist es bei Menschen genau umgekehrt. Jeder Einzelne ist eigentlich unheimlich schlau, aber als Gesellschaft agieren wir genau so, wie wir es nicht sollten. Wir verbrauchen halt alle Energieträger in kürzester Zeit, wir bekriegen uns und so weiter und so fort, wir verteilen nicht gerecht, und da könnte eben die Technologie durchaus vielleicht helfen, wie Jeanette gesagt hat, auch als Kommunikationsmittel und zu helfen, vielleicht ein bisschen uns als Schwarm besser zu organisieren. Und auf der anderen Seite haben wir es ja in der Hand, wie wir die Technologie bauen. Aber das müssen wir eben auch in die Hand nehmen und das eben nicht den großen Konzernen überlassen und uns zurücklehnen und dann motzen, wenn es nicht so ist, wie wir es gern hätten.
Wie dieses Verhältnis zukünftig aussehen kann, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wir haben ja schon mal ein bisschen in die Kugel geschaut. Es gibt auch einen positiven Ausblick mit der YouTuberin Sina Acker Fräulein Chaos.
Computer können inzwischen fast alles. Sie können Spickzettel auf Cola-Flaschenetiketten drucken, YouTube-Videos mit Kätzchen aufrufen oder sogar selbst produzieren, animieren, Homepages gestalten. Sie können geheime Regierungsdokumente veröffentlichen, Facebook erfinden, Games designen und noch ganz vieles mehr. So ziemlich nichts ist unmöglich. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wir können Computern einfach sagen, was sie bitte tun sollen. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist ihre Sprache lernen.
Widerspruch? Zustimmung?
Also ich finde, das knüpft an das an, was ich eben schon sagen wollte, dass, was Sie schon angesprochen haben, dass eben die Stärke nicht unbedingt nur biologisch ist der Menschen, sondern ganz, ganz stark auch kulturell. Und da sind wir jetzt in der Cultural Evolution, in der Kulturevolution. Und Algorithmen, Computer haben da eben als technologische Errungenschaft, glaube ich, eine große Rolle oder auch mögliche Zukunft in der Kulturevolution, das eventuell weiter zu entwickeln, zu katalysieren. Also jede neue Technik, ne, sei es, dass wir die Schrift erfunden haben und so weiter, hat uns neue Möglichkeiten gegeben, zu kommunizieren, wieder auf diese Errungenschaften aufzubauen und neue andere Errungenschaften zu schaffen. Und eine Frage, die ich eben sehe, ist, was erlauben in der Zukunft Algorithmen uns kulturell noch weiter zu erreichen? Verändert das vielleicht irgendwas mit der kulturellen Transmission selbst, mit der Art, wie wir miteinander interagieren und wie wir neue Technologien entwickeln können? Und
was Jeanette vorhin gesagt hat, die Frage der Anpassbarkeit, moralisches Handeln, das, was gut oder schlecht ist oder von uns als solches empfunden wird, das ist ja nicht allgemeingültig für alle Ewigkeit, sondern das ist ja sehr auch selbst für eine bestimmte Person nach einer Tagesform abhängig. Und wir müssen die Maschinen eigentlich so bauen, dass sie uns von der Nasenspitze ablesen, wie wir es gerne hätten. Ja, man kann das nicht in dem Sinne, so jetzt naiv gesprochen, reinprogrammieren, dass die sich jetzt für immer gut verhalten. Das wäre einfach vermessen.
Aber Herr Müller hat schon recht. Ich finde wichtig, dabei zu berücksichtigen, dass wir in 10 Jahren womöglich auch nicht mehr die gleichen Menschen sind. Diese Techniken sind ja nicht nur Instrumente, sie sind auch Medien in dem Sinne, dass sie unser Weltverhältnis verändern. Wir werden andere durch die Nutzung dieser Technologien, und damit können wir davon ausgehen, dass auch das, was wir für wünschenswert halten, sich verändern wird in einer Art und Weise, die wir heute noch nicht richtig erkennen können.
Was ich sehr spannend finde an dem Kulturevolution, an der Perspektive, ist eben, dass bisher wir Technologien entwickelt haben und wir haben diese Technologien benutzt, einen Hammer, um anders, effizienter einen Nagel reinzuschlagen und so weiter. Aber Algorithmen an sich haben jetzt die komische Eigenschaft, dass sie ein bisschen unabhängig von uns Dinge tun. Und da ist so die Frage, wir können die nicht mehr nur als Werkzeug, als Tool einfach einsetzen, sondern die werden auch Sachen von uns machen und sich vielleicht selbst weiterentwickeln. Wie Sie jetzt eben auch schon gesagt haben, also da ist dann die Frage, wenn wir uns auch verändern, die verändern sich auch über die Zeit, wie wird dieses Komplexe, diese Interaktion, wie wird das vielleicht verändern, wie wir ja interagieren zum Beispiel?
Ich persönlich glaube, dass keine Technologie nur einen instrumentellen Charakter hat. Ich glaube, wenn man sich eine Gesellschaft ohne Hammer vorstellt, wird man feststellen, dass die ganz anders leben.
Ihre Institution, das DFKI, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung oder das Wissenschaftszentrum hier in Berlin, sind ja nur einige Player in Berlin, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wenn man an KI insgesamt und weltweit denkt, Silicon Valley, Tel Aviv, Shanghai fallen einem da sofort ein. Und wo steht Berlin?
Naja, wir haben ja zum Beispiel auch in Deutschland schon große Initiativen, die, sagen wir mal, mit einem hohen Marketingaufwand, wie zum Beispiel das Cyber Valley in Baden-Württemberg, agieren. Und da muss man sagen, glaube, da sind wir in Berlin noch nicht so gut, zumindest mal im Marketing. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Akteure, wenn man sich die zusammenzieht hier in Berlin, aber wir haben noch nicht so die eine Stimme oder die eine Handelsmarke, dass man sagen würde, Berlin steht im Bereich KI für das oder ja, das ist der Mensch oder die Gesundheitstechnologie oder die Sozialforschung oder was auch immer, welche Anwendung, wofür steht Berlin? Da können wir, glaube ich, noch ein bisschen Hausaufgaben machen und so hier im uns noch verbessern.
Also mir fallen 2 Dinge auf. Zum einen, dass meine Hausdisziplin, die Politikwissenschaft, noch ganz am Anfang steht, in der Kenntnisnahme und in dem Überlegen, was KI eigentlich für die Politik, für das politische System in Zukunft bedeutet. Und ich sehe sehr großen Nachholbedarf bei der Integration der verschiedenen Disziplinen. Wir benötigen wirklich ganz unbedingt eine stärkere Integration zwischen Sozialwissenschaften und den ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen auf der anderen Seite. Ich glaube, innerhalb der ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen läuft das besser, aber wir haben ja häufig nicht mal die gleiche Sprache. Ich erinnere mich mit gewisser Freude an eine Diskussionsrunde, die wir eine Weile gepflegt haben zum Algorithmenbegriff, also sich darüber zu verständigen, was ein Algorithmus genau ist. Diese Art des Gesprächs, des Abgleichs vom Problemsichten.
Das haben wir gar nicht alleine in der Hand. Das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich, was die ganze Bildungslandschaft betrifft, was Forschungsförderung betrifft, was Publikationen betrifft. Wir haben ja genau diese Projekte, die an dieser spannenden interdisziplinären Stelle arbeiten, genau die haben es immer so schwer bei der Begutachtung, die haben es so schwer bei der hinterher in die richtige Journal, die richtige Konferenz zu finden, weil immer die eine Hälfte irgendeinem Gutachter, guter Gutachterin zu wenig ist. Also da muss sich auch in der Wissenschaftskultur insgesamt was ändern.
Auch in der Lehre, ne? Man kriegt dann die Lehrveranstaltung nicht anerkannt, wenn man sie mit einer anderen Professorin machen will.
Also ja, interdisziplinäre Arbeit definitiv. Wir versuchen das auch. Es ist immer so ein Zwiespalt, den ich sehe. Es ist sowohl gewünscht als auch schwer anerkannt zu bekommen und wirklich publiziert zu bekommen. Und ja, dieser Zwiespalt ist, glaube ich, sehr, sehr schwer aufzulösen. Generell habe ich das Gefühl.
Es gibt viel zu tun. Hier sind drei zu hören gewesen, die da schon kräftig angefangen haben. Ich bin Thomas Prinzler, sage Danke und Tschüss mit einem Zitat von Eliza Yudkowsky, US-amerikanischer Autor und KI-Forscher. Die größte Gefahr von künstlicher Intelligenz ist, dass die Menschen viel zu früh denken, dass sie KI verstanden haben. KI wird sicher auch in den weiteren Podcast-Folgen eine Rolle spielen. Die nächste Folge vom BR50-Podcast Research in Berlin, Forschung in Berlin, gibt es dann im Februar. Tschüss.
Berlin Research, Forschung in Berlin, der BR50-Podcast.